Gleich geht's los. Neue Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heute mit folgenden Top-Themen. Nagelsmann tritt zurück. Versöhnliches Ende seiner DFB-Zeit.
Klopp steht in den Startlöchern. Wie weit ist der DFB mit ihm?
WM-Winzling begeistert bis zur letzten Minute. Ist Kap Verde die Sensation des Turniers?
Paraguay entnervt auch die Franzosen. Haben wir der deutschen Mannschaft Unrecht getan?
Und England steht vor schwieriger Aufgabe. Gegen Mexiko greift Tuchel zu einem ungewöhnlichen Geheimtrick.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Ja, und da sind wir auch schon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh. Die Fußballshow weiter im WM-Fieber, auch ohne die deutsche Mannschaft. Aber die deutsche Mannschaft sorgt ja auch für Schlagzeilen, ohne noch im Turnier zu sein. Von daher gibt's natürlich heute wieder einiges zu besprechen. Das werde nicht nur ich tun, Max Fritsching, sondern auch Michael Strohmeier.
Servus. Schönen guten Tag, Abend, guten Morgen, wo auch immer ich euch antreffe. Ich muss sagen, meine Lieblingsstory, die wird es wahrscheinlich Richtung Ende geben. Ja. Ich meine, es wird sich mit der Besprechung von Paraguay schon ein bisschen ankündigen, aber wir werden mal ein bisschen über Härte sprechen.
Ja, genau. Ja,
also genau. Internationale Härte in dem Fall, wenn es um England und Mexiko geht.
Das stimmt. Und was die Mannschaftsansprache von Thomas Tuchel angehen wird, wenn sie jetzt in der kommenden Nacht auf Mexiko treffen, da wird auch Christian Ilzer genau hinhören, weil das ist genau sein Thema. Aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten an der Stelle, sprechen wir am Ende drüber. Wir wollen diese Folge hier beginnen mit dem Thema, ja, was wir in der letzten Folge ja schon in epischer Breite besprochen haben. Denn natürlich hat es in den letzten Tagen eine Entwicklung gegeben beim DFB. Wir haben in der letzten Folge die große Abrechnung gemacht, die große Abrechnung des DFB. Was lief alles schief? Was hat zum Ausscheiden geführt? Wer ist schuld? Wie könnte es weitergehen? Wen braucht es dafür? Haben wir alles diskutiert für euch und da möchte ich erstmal vielen, vielen Dank sagen an alle, die sich da beteiligt haben, die Meinungen abgegeben haben unter Reels, unter der Folge, in den Kommentaren, bei YouTube und so weiter und so fort. Das war unfassbar viel. Also wir haben versucht, alles einigermaßen zu lesen, hier und da mal zu antworten. Aber da möchte ich einfach mal vielen Dank sagen. Es ist natürlich ein großes Thema im Moment, aber geil, dass ihr euch daran so beteiligt.
Ja, und das ist eins der wenigen Themen, auf die ich auch privat mal angesprochen werde. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so, dass ich irgendwie das freut mich sehr zu hören. Ich weiß nicht, wie es in deiner Situation ist. Bei mir ist es so, dass ich gerade im privaten Bereich sehr selten angesprochen werde auf den Podcast. Ich weiß nicht, ob man sich denkt, den jetzt noch da zu hören, muss ich jetzt auch nicht. Aber gerade im privaten Bereich ich auch die Rückmeldung bekommen habe, dass das in der Einordnung für sich selber, in der emotionalen Verarbeitung des Themas und des Themenkomplexes einfach auch hilfreich war. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Kompliment.
Ja, das stimmt. Ne? Wir haben es ja wirklich so umfassend wie möglich versucht zu beleuchten, das Thema. Und natürlich auch irgendwo unsere Fansicht, unsere Fanseele, die natürlich immer noch an diesem Sport und logischerweise auch am deutschen Fußball hängt, versucht da reinzubringen, aber gleichzeitig auch mit einer sachlichen Einordnung. Also wenn ihr die letzte Folge aus irgendeinem Grund verpasst habt, wenn ihr es noch nicht am schwarzen Brett gesehen habt oder in der Bildzeitung gelesen habt, dann hört oder schaut doch einfach noch mal rein. Da ist vieles aufgearbeitet, was da in den letzten Tagen der WM für die deutsche Mannschaft passiert ist. Und jetzt sind wir aber ja an dem Punkt, es ging ja weiter so, ne? Mhm. Also wir hatten das WM auszuverkraften und dann müssen natürlich Reaktionen folgen. Und die Reaktion ist gefolgt. Fakt ist, Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer mittlerweile zurückgetreten. Das wissen
worden.
Wir.
Zurückgetreten ja, worden.
Das ist die Nachfrage, die man natürlich stellen könnte. War es ein Hinschieben des DFB? So ist es natürlich auch kolportiert. Es gab direkt nach Ankunft in Deutschland dann Gespräche zwischen DFB und Nagelsmann. Und da hat man ihm eine sogenannte goldene Brücke gebaut. Man hat ihm gesagt, pass auf, tritt lieber zurück, wahr dein Gesicht. Wir wickeln das finanziell im Hintergrund ab. Und dann kommen wir alle einigermaßen mit erhobenem Haupt aus der Sache raus. Ja. Nagelsmann hat ein bisschen Bedenkzeit gebraucht, aber jetzt auch nicht ewig. Und dann hat er gesagt, okay, mache ich, ich trete selber zurück, bevor ich entlassen werde. Und ich finde, ne, das hatte ich im Teaser so ein bisschen anklingen lassen, es ist dann, auch wenn es natürlich enttäuschend ist, finde ich, ein einigermaßen versöhnliches Ende.
Mhm. Finde den Teaser einen absoluten Ragebait, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist einfach auch kein versöhnliches Ende.
Naja, aber es hätte schlimmer sein können. Hätte Nagelsmann sich jetzt quergestellt, auf seine 14 Millionen Gehalt bestanden, hätte sie jetzt noch ein paar Wochen Schlammschlacht gehabt zwischen Nagelsmann und DFB. Also das war das, was ich jetzt noch im Kopf hätte. Natürlich, ja, der Mann kriegt eine Abfindung von 7 Millionen. Es ist jetzt auch nicht so, dass Nagelsmann da aus blanker Ehre gehandelt hätte. Das stimmt schon. Aber ich finde es halbwegs versöhnlich, sagen wir mal so.
Ich meine, der Mann muss ja auch Rechnungen bezahlen, so ist es nicht.
Der muss ja gucken, wo er bleibt.
Und was natürlich wehtut für den DFB, nicht für die deutsche Nationalmannschaft, für den DFB ist, weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, es ist ja so, damit man mit plus minus null aus dem Turnier gegangen wäre, hätte man ins Viertelfinale kommen müssen. Das heißt, das Turnier an sich ist schon richtig, richtig kostspielig, richtig teuer. Und jetzt noch mal eine Abfindung in Höhe von 7 Millionen an Julian Nagelsmann. Und dann auch noch die gegebenenfalls notwendige Investition nicht nur in einen Nachfolger, sondern, und das wird jetzt gleich ja auch unser Thema sein, sondern auch in strukturelle Veränderungen. Ne? Also der DFB steht vor einer riesengroßen, auch finanziell zu bewältigenden Aufgabe.
Das stimmt, das stimmt. Ja, im gleichen Zuge, in dem der DFB verkündet hat, dass Julian Nagelsmann zurückgetreten ist, hat man auch offiziell gesagt, dass man Jürgen Klopp kontaktieren möchte und ihm vorschlagen möchte, dass er neuer Bundestrainer wird. Also das hat mich tatsächlich überrascht, dass man das sofort ganz klar mitkommuniziert hat, obwohl man ja noch nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass man da eine Einigung mit allen findet. Da ist ja auch noch die Partei Red Bull mit drin in Form von Oliver Minzlaff, der da mitverhandelt, wenn es um diesen Wechsel geht. Fand ich relativ überraschend, oder? Ging dir das auch so?
Ja, auf jeden Fall.
Normalerweise wird sich doch bedeckt gehalten bei sowas erstmal, oder?
Also erstmal sagt man, wir schauen uns jetzt unsere Optionen an, wir sondieren den Markt, wir gucken, wer alles so zur Verfügung steht und wer ins Profil passt. Da werden dann halt die ganzen Parolen rausgehauen. In dem Falle war es tatsächlich, also da bin ich ein bisschen zwiegespalten mit mir selber. Auf der einen Seite finde ich gut, dass man klar und transparent formuliert, wir wollen Jürgen Klopp haben und nicht so rumeiert. Auf der anderen Seite ist mir das, und das ist ja schon mal, ne, das kommt ja schon mal bei so Trainerentlassungen vor, ne, das geht mir ein bisschen zu schnell. Also das ist, da sind wir ja bei unserer jetzt nicht mehr Verschwörungstheorie, wo Jürgen Klopp sich da so ein bisschen versprochen hat mit seinem noch Trainer Nagelsmann.
Mhm. Kloppo, es ist erst Juni, du bist schon im September.
Das ist da wird man offensichtlich seine Fühler vorher schon ausgestreckt haben.
Ja, klar. Also das hat man hundertprozentig, sonst hätte man das auch nicht so klar kommuniziert. Und das ist ja auch das, was wir in der letzten Folge ja auch schon vermutet haben, dass wir da die ganze WM über auch richtig lagen mit unserem Gedanken, dass da ein sogenannter Schattentrainer schon bei der WM dabei ist. Und das ist Jürgen Klopp. Bei schlechtem Ausgang der WM steht er dann direkt parat. Und genau so war es. Und kurz darauf hat dann auch Jürgen Klopp, der ja im Moment noch in seiner Funktion als Experte bei Magenta ist, und das wird er ja auch noch bis zum Ende des WM-Turniers bleiben, hat sich dann bei Magenta offiziell dazu geäußert, weil er gesagt hat, ja gut, die Spatzen schreien ist schon von den Dächern. Ja. Ne, mein Name wird hier immer wieder genannt und ja auch offiziell vom DFB und dann kann ich natürlich auch ein paar Worte dazu sagen. Und er hat selber gesagt, na, also er muss natürlich erstmal die Verhandlungen abwarten, aber er hat auf jeden Fall Interesse daran, sich das anzuhören, ne, mit dem DFB zu verhandeln, ob das geht und aber auch auf der anderen Seite mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull zu sprechen, ob die damit fein sind. Er hat aber schon anklingen lassen, dass er nicht erwartet, dass Red Bull da irgendwie sich querstellt. Mhm. Was aber dann noch im Raum steht, ist eine mögliche Ablöseforderung. Also Red Bull könnte wohl eine Ablöse für Jürgen Klopp verlangen und das würde den vielleicht mittlerweile klammen DFB sicherlich nicht so sehr freuen, ne?
Ja, das kommt ja dann auch noch dazu, ne, dass man dann den Trainer rauskaufen muss. Ich finde auch, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, finde ich auch noch wahnsinnig dezent formuliert, also gefühlt, gefühlt stehen die Spatzen im Anzug vor der Tür, klingeln und bieten einem den Kloppturm an und wollen dich irgendwie zum Mitglied in ihrer Sekte machen. Also das ist so extrem klar alles schon, dass ja. Jürgen Klopp da der Nachfolger wird. Er äußert sich auch selber, sagt, ich bin jetzt wieder von meinem Liverpooler Burnout erholt.
Er hat gesagt, er ist wieder aufgetankt. Ne? Das hat er extra nochmal gesagt, ne? Weil damals bei seiner Verkündung des Abschieds in Liverpool hat er ja gesagt, I'm running out of energy.
Und dann jetzt zu Red Bull zu gehen. Wow!
Ja, das ist ja sowieso schon ein Witz in sich gewesen, aber jetzt sagt er, ich bin wieder aufgetankt, ich habe wieder Bock. Und er hat auch in dem ersten Interview bei Magenta anklingen lassen, was er denn so vorhat. Er hat nämlich gesagt, der deutsche Fußball steht für ihn an einem Wendepunkt oder muss an einem Wendepunkt stehen. Mhm. Hat gesagt, wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern, ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind. Er hat es auch nochmal so ein bisschen sprachlich losgelöst davon, jetzt zu sagen, Nagelsmann ist schuld, der muss weg, dann wird alles besser, sondern er sagt, da ist viel mehr im Hintergrund, was geändert werden muss. Von daher finde ich diesen sehr klaren Blick auf das, was offensichtlich anzupacken ist, finde ich schon mal sehr gut, ne? Dass er nicht nur reingeht und sagt, ich bin der bessere Trainer, ich kriege das besser hin, sondern Klinsmann-mäßig, wie 2004, haben wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen, er sagt, nee, da muss gewaltig mehr als jetzt nur die Taktik geändert werden.
Ja. Kurze Frage, Einschätzung deinerseits, emotionaler Gemütszustand gerade von Ole Werner.
Das ist auch geil. Klopp feuert Ole Werner und sagt zwei Wochen später, na komm, ich bin raus
so,
hier.
Ja, einfach noch so als letzte Amtshandlung einfach den Kopf von Ole Werner gefordert und dann ciao, Mic drop, tschüss.
Meinst du, die sind bei Red Bull jetzt so sauer auf Klopp, dass sie dann nochmal eine richtig hohe Ablöse fordern, an der der DFB dann zu knapsen hat?
Nee, Vielleicht werden sie auch einfach ihn gehen lassen für Umme deswegen. Also, ja, dann, also das muss man sich vorstellen. Ne? Ole Werner rausgekickt, Martin De Michelis installiert, ciao.
Ja, ich bin weg.
Macht, was ihr wollt. Ja, wir können ja mal, das können wir nämlich gut, wir können ja mal spekulieren. So, ja. Jürgen, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass was Fabrizio Romano kolportiert ist, und zwar, dass die Einigung steht.
Es gab schon ein Here We Go von Fabrizio Romano. Das hat aber unser Fabrizio Romano Plättigol, Florian Plettenberg, ein bisschen eingeschränkt und hat gesagt, nein, es gibt noch keine komplette Einigung zwischen allen Parteien. Das ist nicht richtig. Aber es ist so, dass es ein erstes Telefongespräch gab zwischen Bernd Neuendorf und Jürgen Klopp, ne, wo die ersten Sichtweisen ausgelotet wurden. Es wird aber nächste Woche dann ein Treffen vor Ort geben. Ne. Jürgen Klopp ist ja logischerweise noch die ganze Zeit in den USA und da wird eine Delegation des DFB hinfliegen mit Bernd Neuendorf und vor allen Dingen auch Aki Watzke, dem alten Freund und Kupferstecher von Jürgen Klopp. Da wird man
da kommt ja noch mal eine ganz andere Ebene rein.
Ja, ist der Vize-DFB-Präsident.
Ja. Jürgen, endlich!
Ja. Endlich ist es soweit. Aki Watzke konnte 2 Uhr nachts besoffen seinen Trainerschwarm endlich anrufen.
Wow, einfach eine zweite Chance für die beiden.
Ja. Schön. Das heißt, da wird man sich treffen und da wird man dann gucken, dass das Ganze dann in eine finale Richtung geht. Also, na, Plettenberg hat auch gesagt, also es wird nichts dazwischen kommen, aber Stand jetzt ist es noch kein Done-Deal. Ne? Also das muss man auch sagen, genau.
Wen holt Jürgen Klopp mit ins Team? Ole Werner, außer Ole Werner meine ich jetzt. das wäre so ein krasser Schachmove, wenn er gesagt hätte, pass auf Ole, wir hauen dich da jetzt raus, ich brauche dich beim DFB. Warum auch immer, also ich wüsste jetzt nicht, was Ole Werner jetzt so speziell mitbringen soll, aber wen holt Jürgen Klopp mit ins Team. Außer natürlich für die Mentalität Kevin Großkreuz.
Ja, genau. Ne? Vielleicht so ein paar alte Weggefährten. Also neben den offensichtlichen Co-Trainer, mit denen er ja schon so zusammengearbeitet hat, vielleicht der ein oder andere vom DFB, den er da noch mit reinholt. So Per Mertesacker war ein Name, der jetzt auch ein paar Mal gefallen ist. Der soll aber eher auf die Position von Rudi Völler als Sportdirektor schielen, weil Rudi Völler denkt wohl auch über einen Rücktritt nach. Also der möchte wohl auch Konsequenzen ziehen aus dem Scheitern bei der WM. Das wäre ein Name, aber wen könnte Kloppo noch so dazu holen?
Ja, vielleicht Sandro Wagner zurückholen.
Sandro Wagner nochmal als Co-Trainer.
Manuel Baum als Taktik-Fuchs.
War ja auch schon mal beim DFB Trainer der U-Nationalmannschaft. Ja, das stimmt. Ja, ich sehe ja immer noch so Mats Hummels, so als Ziehsohn von Jürgen Klopp, den da irgendwie mit installieren. Wenn der Bock hat, in Zukunft irgendwas Trainermäßiges zu machen, wäre das ein guter Startpunkt, um da mal reinzukommen in die Thematik.
Ne? Und was man natürlich auch machen kann, wenn man eh schon reformiert, ist, dass man neue Stellen schafft innerhalb eines Gefüges. Also das ist ja irgendwie krass. Wir erleben jetzt fast 40 Jahre Fußball und es gibt immer noch die gleiche Hackordnung. Es gibt immer Trainer, Co-Trainer, dann gibt es halt unterschiedliche Spezialtrainer noch, Mannschaft. Aber so mal so eine Schnittstelle, also so einen richtigen mannschaftsbetreuenden Feel-Good-Manager oder sowas. Also nicht als Mental Coach, so als Experte, sondern wirklich mal so als Mann des offenen Ohres.
Ja, ein Vermittler.
Ja, also das macht ja eigentlich im besten Fall macht es der Kapitän. Aber vielleicht braucht man ja so noch einen Zwischenmoped. Und da sähe ich dann Mats Hummels, weil der ist eloquent, der ist noch nicht lange aus dem Fußball raus. Ich glaube, der versteht noch ganz gut den Fußball. Der versteht Jürgen Klopp und vielleicht kann der ja da so ein bisschen.
Ja, genau die Funktion hatte Sandro Wagner ja unter Julian Nagelsmann. Ne? Der war ja auf dieser Co-Trainer-Position auch so beliebt, weil er eben noch so guten Draht zu den Spielern hatte. Also der war da wunderbar vermitteln zwischen Cheftrainer und Mannschaft. Und ja, Mats Hummels würde da genauso reinpassen. Andere Art, aber er bringt natürlich etwas mit. Ne? Er ist sehr eloquent, er kann mit den Leuten reden, kennt sie teilweise noch. Würde gut passen, auf jeden Fall.
Und wenn, falls Jürgen Klopp immer noch so ein Emotionsmonster ist in der Kabine, wäre Mats Hummels vielleicht so ein guter Ausgleich dazu.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja.
Also, kein schlechter Vorschlag. Wenn du Bock hast, Mats, mach es.
Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, wir können da auch gerne offiziell im Podcast mal drüber sprechen.
Also ja, auch okay.
Meld dich.
Auch okay. Also es geht alles in die Richtung Jürgen Klopp. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Die nächsten Länderspiele stehen übrigens Ende September an. Da gibt es nämlich zum ersten Mal diese XXL-Länderspielpause. Da gibt es 4 Länderspiele hintereinander. Ich glaube, da pausiert die Liga, glaube ich, zwei Wochen am Stück.
Ach, Gott sei Dank.
Genau, und diese XXL-Länderspielpause wird dann aller Voraussicht nach Jürgen Klopp dann betreuen und das werden dann seine ersten Länderspiele werden.
Ja, bin sehr gespannt. Also würde wahrscheinlich erstmal einen Hype auslösen, oder?
Ja, 100%. Wie siehst du das? Also wenn das offiziell wird das erstmal einen Hype auslösen, auf jeden Fall. Bin mir auch 100% sicher, dass Jürgen Klopp dann der Erste ist, der voll auf die Bremse latscht. Das sage ich dir wirklich, der wird voll auf die Bremse latschen. Und das aber auch zu Recht, weil eine Sache muss in die Köpfe von uns deutschen Fußballfans nach diesem dritten WM-Desaster in Folge rein. Wir sind kein Favorit mehr. Ja. Wir müssen wirklich Demut wieder lernen. Wir müssen in eine Herausfordererrolle zurück. Das ist das. Also nicht demütig in dem Sinne, wir können nichts, sondern wir müssen uns sagen, wir müssen die anderen herausfordern und nicht die anderen fordern uns heraus. Das ist ein ganz wichtiges Ding, was in unsere Köpfe muss. Und das muss wirklich auch in jedem Länderspiel gelebt werden. So, wir sind die Underdogs und wir wollen nach oben. So, und diesen Weg müssen wir gehen. Das wird wehtun. Es wird viele Widerstände natürlich geben. Aber das muss in die Köpfe rein, dass auch ein gewisses Scheitern mit akzeptiert wird. Ich hatte das Gefühl, dass man in Fußball Deutschland so in der Zeit 2004 bis 2006 genau dieses Mindset drin hatte, auch nach den vielen schwachen Turnieren und dann mit dem Aufschwung durch Jürgen Klinsmann. Da hat man genau dieses Herausforderer-Ding heraufbeschworen, auch in so einer großen Fußballnation wie Deutschland. Und dahin müssen wir zurück. Ja. Weg von diesem Favoriten-Dasein, wir sind Herausforderer.
Ja. Wir kennen uns in Deutschland sehr gut mit Brot aus, das ist unsere Leidenschaft hier.
Ja.
Wir haben sehr viele unterschiedliche Brotsorten und da einfach mal kleinere Brötchen backen.
Ja, genau. Und nicht heute noch die Weltmeisterbrötchen verkaufen. Ne? Das ist ja auch etwas, 2014 hat man in Deutschland damit angefangen, dass diese klassischen Kauderbrötchen die Weltmeisterbrötchen sind.
Hat man die nicht schon 2006 angefangen sozusagen?
Weiß ich nicht mehr. Hat man in Zuge dieser Erfolge, dieser goldenen Jahre des DFB, hat man einfach die Körnerbrötchen zum Weltmeisterbrötchen gemacht und dafür müssen wir weg. Also ich will, dass jede fucking Lidl-Filiale ihre Körnerbrötchen wieder Körnerbrötchen nennt und nicht mehr Weltmeisterbrötchen. Von mir aus Herausfordererbrötchen, auch okay für mich.
Alles Gute, 20 Jahre Weltmeisterbrötchen.
Ja,
finde ich auch der richtige Ansatz. Und ich finde, spätestens seit wir bangt bei uns im im Stream hatten, sind wir uns auch der Verantwortung bewusst, dass wir trotzdem Euphorie erzeugen wollen und können. Was übrigens auch noch mal ein schönes Feedback war im Rahmen der WM, auch von mehreren Stellen schon gehört, nach dem Motto, eigentlich keinen Bock auf die WM gehabt, bei euch reingehört und so wie ihr das gemacht habt, haben wir dann doch Bock drauf bekommen.
Ja, wir das sind, ist sehr schön zu hören.
Wir sind wer, Max?
Ja. Ja, ja, wir haben Einfluss da. Wir müssen jetzt aufpassen. Mit großem Einfluss kommt auch große Verantwortung. Ne?
Ja, gut, das haben wir in den Kommentarspalten unserer Reels aktuell gelesen. dass da nicht, also da ist auch nicht jeder einverstanden mit unserer Meinung, was ja auch völlig in Ordnung ist. Beleidigungen, ja. Gut, da muss jeder für sich entscheiden, wie er sich im Internet benimmt und ob das jetzt so die Art und Weise ist.
Ja.
Mein Lieblingskommentar zu Klopp ist die beste Lösung war von jemandem, der geschrieben hat, Klopp ist auch nur eine Notlösung. Das Beste, was Deutschland passieren könnte, wäre ein 20 Jahre jüngerer Otto Rehhagel.
Das ist auch eine ganz steile Meinung.
Ey. Also ich meine, wow. Ja, der 2004 Europameister Griechenland Otto Rehhagels.
Ja.
Okay, ja, glaube ich, der würde auch was Gutes tun uns. Aber er ist er halt nicht, ne? Er ist halt 20 Jahre älter als damals.
Ja, das ist komisch. Aber ja, wir haben offensichtlich auch viele Leute zum ersten Mal eingeschaltet hier. Deswegen schön, dass ihr dabei seid. Bleibt gerne dabei. Es sei denn, ihr seid so super lustig und meint unter unsere Videos auf Social Media irgendwelche rassistischen Mist reinzubringen von wegen, da spielt doch kein Deutscher mehr und so. Wenn ihr so drauf seid, dann bitte findet ganz schnell den Deabonnieren-Button, weil da finde ich, solltet ihr direkt unsere Haltung kennen und da bitte nicht weiter
zu. Das ist auch einfach dumm.
Ja, das ist einfach schreiend blöd.
Ja.
Ja, wollen wir auch nicht weiter darauf eingehen. Ihr, die ihr schon länger zuhört und ihr, die ihr vielleicht bald länger zuhört, werdet sicherlich schnell unsere Haltung hier nachvollziehen können. Und ob ihr hier richtig seid, wisst ihr dann sicherlich auch. Also, einmal fest, Jürgen Klopp wird's werden. Die Verhandlungen schreiten voran zwischen DFB und Klopp. Vielleicht noch eine kleine Beobachtung aus den Magenta-Interviews. Jürgen Klopp ist sofort seriöser geworden. Das finde ich auch, das finde ich lustig. So, ne? Ja. Also der war vorher der klamaukige Taktikonkel, der gerne auch mal ein paar Anekdoten rausgeballert hat, mehr gelacht hat, als er geredet hat. Und jetzt, seitdem diese ganze DFB-Nummer offiziell geworden ist, ist er auch offiziell geworden. Das finde ich irgendwie eine spannende Beobachtung.
Der Bundeskloppo.
Ja, ist wirklich so. Der hat sofort so eine, staatsmännische Art hat er sofort angenommen.
Aber ich finde es ja, das ist ja eigentlich positiv, dass man das kann. Ne? Also ja, es ist ja immer gut, wenn man sowohl staatsmännisch sein kann, als auch nicht. Und das beides authentisch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Betreuung und Motivation einer Nationalmannschaft. Ich bin, wenn es Jürgen Klopp wird, optimistisch, dass da was heranwachsen kann. Dass es nicht zu sehr in irgendwelche Taktikexperimente ausufert, sondern dass ganz klarer Fußball gespielt werden soll. Ich freue mich drauf.
Ja, muss ich auch sagen. Also mir gibt das Hoffnung auf eine bessere Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft, die uns ja allen am Herzen liegt hier. Ja, von daher bin ich auch sehr gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht mit Jürgen Klopp und DFB. Bei uns geht's jetzt erstmal weiter mit einer kleinen Pause und dann kommen wir danach zurück noch mit ein bisschen Roundup zum Achtelfinale und 16. Finale, ne, ein bisschen Best-of, was wir so in den letzten Tagen an spannenden Stories gesehen haben. Und hinten raus natürlich unsere persönliche Story der Folge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Bis gleich.
Werbung.
Ja, Kurzpause für euch und ein kleiner Werbehinweis. Holy hat mal wieder was Neues für euch im Start und das ist zur Abwechslung mal nicht im Energy-Segment, sondern ist was für euch süße Naschkatzen da draußen, denn Holy hat ja auch Milchshake-Sorten und davon gibt's aktuell drei neue.
Ja, das stimmt. Ich möchte da erstmal reingehen und sagen, sie haben mit Kaffee zu tun.
Ja.
Und
lieben wir.
Ich bin auch mittlerweile Kaffeetrinker geworden und es gibt für mich eigentlich nur zwei Arten und Weisen, Kaffee zu trinken. Und das ist schwarz und stark oder so süß, dass man es kaum noch als Kaffee erkennen kann, wo der Kaffee nur noch so eine Unternote hat. Das sind die beiden Extremen. Und das eine, schwarzen Kaffee, Kaffee Crema, den kann ich überall bekommen. So, aber wenn ich es jetzt richtig süß haben möchte und richtig geschmackvoll haben möchte, ohne dass ich mir da 700 bis 800 Gramm Zucker auf 200 Milliliter antue, dann habe ich hier was für mich und für euch. Und zwar gibt es hier drei neue Sorten von Holy Milkshake. Das ist Coffee Latte. Der Name spricht, glaube ich, für sich.
Ja, französisch wäre italienisch wäre Erektion, oder?
Richtig, ja. Dann Hazelnut Coffee. Das ist eher nichts für mich, ehrlicherweise, als Nuss-Skeptiker.
Oh, aber Haselnuss hat auch was, ne? Geht dann vielleicht in so eine Nutella-Richtung, ne?
Ja, Haselnuss hat bei mir vor allen Dingen einen anaphylaktischen Schock zur
Ja gut, du hast auch immer eine Ausrede. Mach mal weiter, dritte
aber
Sorte.
Aber meine absolute Favoritensorte ist Caramel Coffee. Und das ist genau das, was ich brauche, wenn mein Kaffee süß sein soll. Karamell. Geil. Liebe ich.
Ja. Das ist fantastisch. Und wenn ihr jetzt auch Bock habt, euch da mal durchzuprobieren durch die neuen Milchshake-Sorten von Holy, dann geht doch auf den Link in der Episodenbeschreibung im Podcast oder bei YouTube und nutzt unsere Rabattcodes. Mit denen könnt ihr nämlich noch ein bisschen sparen für euren Geldbeutel, aber gleichzeitig auch uns unterstützen. Und dafür verwendet ihr, wenn ihr zum ersten Mal bei Holy bestellt, den Code FRITZSTROH5. Dann bekommt ihr volle 5 Euro auf eure Bestellung Rabatt. Und wenn ihr bei Holy Stammkunde seid oder überhaupt schon mal bestellt habt bei Holy, dann nehmt ihr den Code FRITZSTROH. Da gibt es 10% auf die ganze Bestellung.
Ja, und man muss kein Mathematikprofessor zu sein, um sich selber auszurechnen, dass eine Packung davon oder ein Tütchen davon günstiger ist als die 9,80 Euro in dem hippen Barista-Café nebenan. Und schmecken tut's trotzdem. Also, bestellt.
Werbung. Ja, da sind wir wieder zurück bei Fritz und Stroh. Die Fußballshow. Ja, so viel zum Thema Jürgen Klopp und DFB. Aber auch ohne die deutsche Mannschaft läuft das Turnier natürlich in Amerika, Mexiko und Kanada weiter. Das 16. Finale ist mittlerweile schon durch und wir haben gestern Abend und in der Nacht die ersten beiden Achtelfinals gesehen. Ne? Aber wir wollen noch mal über ein paar Highlights aus dem 16. Finale erstmal sprechen. Da gab es ja einiges, was passiert ist. Also vor allem am Anfang des 16. Finales spektakulär. Dr. Kongo hätte es fast geschafft, wenn es denn Harry Kane nicht gäbe, die Engländer rauszukegeln.
Ja, also kann ich direkt sagen, Dr. Kongo und Captain Verde, auf jeden Fall die Superhelden, die Avengers unter den Underdogs, die sich wirklich achtbar geschlagen haben. Und ja, gut, ein Harry Kane, ich glaube, wir hatten das in einer unserer Folgen schon mal besprochen. Das sind halt Kane, Mbappé, das sind halt Spieler, Messi, die für ihre Mannschaft unersetzlich sind, unersetzbar sind und Spiele entscheiden. Und in dem Fall, ja, ist es auch Harald Gehstock gewesen.
Ja, also ohne Harry Kane hätte England, glaube ich, richtig Probleme bekommen. Also Kongo war, das war verrückt, die sind 1-0 in Führung gegangen. Da würde jetzt jeder denken, bei so einem Underdog gegen so eine große Nation, die verbarrikadieren ihren 16er jetzt die übrigen Minuten und versuchen hier in einem Stellungskrieg das Ganze irgendwie über die Bühne zu kriegen. Aber nein, die sind einfach weiter nach vorne gegangen, haben die Engländer hochgepresst, obwohl sie 1-0 geführt haben. Die Engländer wussten überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist in der ersten Halbzeit. Mhm. Das war richtig verrückt.
Aufs gesamte Spiel trotzdem haben sie natürlich jetzt sich nicht so viele Chancen erspielt und hatten dann am Ende auch nicht so viel mehr Ballbesitz. Ich glaube, da setzt sich dann die Qualität im Rahmen eines Spiels am Ende auch durch. Aber
ja, aber absolut, es war, also sie zwischenzeitlich
haben nicht, sie haben nicht den gedacht, Paraguay so, wow gemacht.
Genau, ne? Also einmal gedacht so, wow, ey, wie gehen die denn hier rein? Also das ist ja wirklich teilweise schon verrückt gewesen und England muss auch lange warten. Also erst 75. Ausgleich, 86. dann der Siegtreffer zum 2-1 von Harry Kane, natürlich bombastisch gemacht, gar keine Frage. Absolute Weltklasse, der beste Mittelstürmer der Welt. Aber die haben echt lange zu knabbern gehabt an Kongo.
Ja. Ja, gut, und am Ende Kane mit seinem Doppelpack. Wenn es am Ende so weiter, also wenn es so weitergeht mit den Engländern und sie weit kommen und Kane weiter trifft und das entscheidet, ich glaube, dann kann man schon davon ausgehen, dass wir, also selbst wir ihn bald nur noch mit seinem Titel ansprechen müssen.
Ja, das stimmt, denn es gibt erste Stimmen in England, die ihn zum Ritter schlagen wollen. Ne? Ja. Also bald sprechen wir wohl von Sir Harry Kane. Ja,
zu Recht auch.
Zu Recht, ja. Ja.
Sir Harry.
Ja, ja, ein weiterer von uns, ja, emporgehobener Favorit, nämlich Portugal, musste auch lange bangen im 16. Finale. Gut, die hatten natürlich auch einen wirklich schweren Gegner mit den Kroaten bekommen. Aber meine das Kroaten. Ist ja, ja, das stimmt. Unsere beiden WM-Favoriten sind aufeinander getroffen, ja. Kroatien und Portugal. Ja, am Ende war es dramatisch, ne? Also Portugal ist erstmal in Führung gegangen durch, nee, Quatsch, Kroatien ist in Führung gegangen durch Ivan Perisic, den ewigen Perisic und den noch ewigeren Cristiano Ronaldo, der hat für einen Ausgleich gesorgt mit dem Elfmeter und seinem ersten Tor in einem WM-K.O.-Spiel.
Ja.
Das ist auch verrückt, ne?
Wie gesagt, der die größte Enttäuschung aller Zeiten, Cristiano Ronaldo.
Ja. Ja, bis auf der Elfmeter, muss man auch sagen, Stehgeiger. Ich sag's ja schon die ganze Zeit. Zlatan Ibrahimovic hat das auch gesagt, ne? Also wer heute Cristiano Ronaldo noch in so einem Turnier als Stammspieler vorne aufstellt, der hängt wirklich einfach nur in der Nostalgie fest. Ne? Ja. Also bin ich 100% seiner Meinung.
Das heißt, bevor ihr unter unsere Reels kommentiert, dass wir keine Ahnung haben oder ist das einer meiner Lieblingskommentare ist auch immer so nach dem Motto, ja, ihr könnt selber nichts.
Ja, und? Da muss ich wie Jürgen Klopp lachen.
Also, Hauptsache nicht vor den Ball treten können, aber das beurteilen. Also erstens kann ich vor den Ball treten. Ne? Ich habe nicht umsonst Kreisliga C gespielt. Ne?
Ja.
C wie Cristiano. Aber ja, finde ich mal gut.
Ja, das stimmt, als wäre das die Bewertungsgrundlage. Aber ja, ja. Ne, also wenn ihr da unsere Meinung anzweifelt, dann zweifelt doch mal Zlatan Ibrahimovic an und guckt, so. Was er mit euch macht.
So. Der kickt euch nämlich mit einem Push-Kick aus
da
dem
gibt's
Ring.
Da gibt's einen Kick auf Kopfhöhe und dann ist derselbige auch wieder gerade gerückt.
Schicht im sogenannten Schacht.
Ja. Ja, 94. Minute, dann 2-1 Portugal. Da dachte jeder, wow, also das war's jetzt. Die Kroaten sind durch, also viel gefeierter Siegtreffer in der Nachspielzeit. Noch später in der Nachspielzeit, in der 103. Minute, trifft Josko Gvardiol für die Kroaten zum Ausgleich. Ganz Stadion explodiert, die Kroaten freuen sich wie sonst was. Und ja, dann wird das Ganze vom VAR auf Abseits entschieden, weil durch die neue Technologie oder nicht ganz so neue Technologie gab es beim letzten Turnier in Deutschland bei der EM auch, dass der Ball ja quasi wiedergeben kann, wenn er berührt wird. Ne? Da gibt es so einen Graf, der dann ausschlägt, wenn er berührt wurde und dadurch konnte festgestellt werden, dass ein Kroate vorher mit dem Kopf ganz leicht dran war und es dadurch zu einer Abseitsposition kam, kurz bevor dann Gvardiol getroffen hat. Sehr, sehr bitter für die Kroaten. Mit so einer Millimeter-Entscheidung dann dieses 2:2 in der 103. Minute dann zu verlieren.
Ja. Also ich setze mich in diesem Podcast ja regelmäßig und sage, Abseits ist immer eine absolute Entscheidung. Es gibt immer nur ein 1 und ein 0. Es gibt ein Ja und ein Nein, ob Abseits ist oder nicht. Und dementsprechend ist jede technische Hilfe dabei auch korrekt im Sinne der Regel. Das ist somit jetzt das erste Mal, wo ich sagen muss, boah, Leute. Also, man sieht ja die Szene, wie der Ball über den Kopf geht.
Ja, mit den Haaren hat er ihn wahrscheinlich
Haarspitzen, berührt. Maximal, also die der Flugweg hat sich nicht verändert.
Er war von außen nicht erkennbar.
Die Rotation hat sich nicht verändert. Und danach prallt der Ball ja auf einen der Portugiesen. Und man sieht halt in diesem, man sieht nur diesen einen Ausschlag in dieser Grafik. Und danach, dieser Ausschlag wird gar nicht gezeigt. Da gibt's natürlich dann die Verschwörungstheoretiker, die sagen, ja, der Ausschlag, den man da sieht, das ist von dem Portugiesen, der den Ball an den Arm bekommt und nicht von dem Kroaten. Unabhängig davon.
Da müssen wir der FIFA vertrauen, Micha.
Ja.
Warum sollte das ein Problem sein?
Die FIFA-Entscheidungen sind insgesamt anzuerkennen, denn es ist absolut unmöglich, dass gerade Mannschaften mit Starspielern wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi bevorzugt werden. Könnte ich mir nicht vorstellen. Oder
nein,
die USA selbst.
Boah. Ist ja nicht so, dass Lionel Messi im ersten Gruppenspiel schon hätte mit Rot vom Platz fliegen müssen und hätte womöglich von der Gruppenphase danach nichts mehr gesehen.
Oder dass man bei Argentinien gegen Kap Verde dass die Schiedsrichterin in der Behandlungspause eines Nasenblutens extra auf den Spieler noch gewartet hat und der auch nicht eine Minute draußen bleiben musste. Naja, hey, egal.
Ja, aber gute Überleitung. Argentinien gegen Kap Verde ist natürlich auch eins der 16. Finals gewesen, die unfassbar spektakulär waren. Vielleicht sogar das spektakulärste. Ne? 3-2 nach Verlängerung gewinnt Argentinien. Das winzige Kap Verde hat den aktuellen Weltmeister Argentinien in die Verlängerung gezwungen.
Ja, also es gibt selten Dinge, die so schlecht gealtert sind wie Chris Kramers Aussage vor dem Turnier. Italien ist nicht dabei, aber Kap Verde oder was? Also, ist jetzt natürlich Quatsch, ne? Er hat mit seiner Aussage in Summe ja komplett recht und es war nicht absehbar, dass Kap Verde derartig begeistert. Ja. Es ist einfach nur bitter, er hätte einfach auch jede andere Nation sagen können, die entsprechend, also Curaçao zum Beispiel. Hätte er Curaçao gesagt, wäre nichts passiert, er hat Kap Verde genommen, blöd gelaufen.
Deswegen gucken alle Magenta, Micha, deswegen.
Ja, wegen Chris Kramer.
Ja, wegen der Aussage. Einfach unglaubwürdig gemacht. Also, aber es war natürlich das große Duell der Goats, ne? Messi gegen Vosinha.
Ja. Vosinha ist auch immer, muss man immer gucken, dass man es nicht richtig, nicht falsch ausspricht, ne? Sonst kriegt man direkt wahrscheinlich eine Sperre.
Das ist richtig, ja. Das stimmt. Vosinha ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Das war ja der Torhüter, der in der Gruppenphase so gut gehalten hat. Auch in dem Spiel, muss man sagen. Der hat die Argentinier teilweise zur Verzweiflung gebracht. Und der ja aus dem Nichts millionenfach Instagram-Follower bekommen hat, weil er eben so gut gehalten hat und alle ihn auf einmal geliebt haben. Das ist auch verrückt, bei Vosinha dachte ich mir so, ach komm, das ist doch so eine Story, den kannte keine Sau vorher, der spielt unter ferner Liefen und jetzt nach der WM wird er irgendwo verpflichtet und spielt in der großen Liga. Da gucke ich so mir das Profil, das Transfermarkt-Profil von dem an, der ist einfach 40.
Ich wollte gerade sagen, also da kann man nicht
mehr. Wow, da ist die Karriere ja schon vorbei. Ja. Also.
Das ist einfach der vierte Frühling.
Also 40 ist heftig.
Ey. Ja, 40 ist ein bisschen alt.
Sieht auch nicht aus wie 40.
Ich weiß gar nicht, bei welchem Tor das war. Ich glaube, das war bei dem 2-2, wenn ich mich nicht täusche. Sydney, entweder war es bei ihm oder bei dem Treffer davor, wo der Jubel nicht in die Mannschaft ging, sondern bis auf die Tribüne zu seiner Partnerin.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Also ich weiß nicht, welches Tor
Cindy Lopez Cabral war auf jeden Fall der schöne Schlenzer ins lange Eck.
Also einer von beiden ist auf jeden Fall nach seinem Tor direkt durchgerannt auf die Tribüne zu seiner Frau oder Freundin und hat sie umarmt. Das fand ich richtig schön. Das war ein richtig schöner Moment.
Hat auch der ecuadorianische Trainer auch gemacht bei einem der beiden Tore gegen die deutsche Mannschaft, der dann nicht zu seinen Spielern gerannt ist, sondern zu seiner offensichtlich sehr gut aussehenden Frau und sie umarmt hat.
Ja, Sydney, der Traumtorschütze übrigens, Ex-Profi von Viktoria Köln.
Ja, der hat tatsächlich vor genau einem Jahr hat er in der dritten Liga bei Viktoria Köln gespielt. Ja. Das ist auch crazy.
Hat er da noch mit El Mala zusammengespielt?
Das könnte sein, ja. Müsste.
Hä, dann habe ich den doch wahrscheinlich sogar live gesehen beim Pokalspiel damals. Mein Gott.
Du hast sie alle
gesehen. Ich habe es da, also als ich da stand, habe ich gesagt, ey, das ist einer, pass mal auf, Uwe, das wird ein großer. Sehe ich jetzt schon.
Der wird mal höher spielen.
Ja, der wird bei der WM mit der, ne?
Ja, verrückt. Also, was für ein Traumtor. Und ne, der Kerl hat vor einem Jahr noch in der dritten Liga bei Viktoria Köln gespielt. Also, das ist auch eine verrückte Geschichte.
Gut, Max.
Ja, absolut. Auch ein Vosinha. Wenn er schon 40 ist. Mein Gott, vielleicht findet er doch noch mal einen großen Verein, der ihn verpflichtet.
Ach nein, doch nicht mit 40, Mann. Also,
ja, aber aus Marketinggründen, der Mann hat mittlerweile 180 Milliarden Follower auf Instagram. Ja, also TSG Hoffenheim hat damals auch hier, wie heißt er, Nader El Jindawi geholt, weil der so viele Follower hat.
Habe ich übrigens auch live gesehen noch letztens.
Ja.
Der ist gar nicht so schlecht. Also er kickt eigentlich ganz gut, aber seine Fans sind echt nervig.
Weil's für die dritte Liga ist er geeignet.
Ja, weiß ich nicht. Eigentlich, ich glaube, der könnte höher spielen, wenn er wollte.
Tja, aber er muss ja auch nicht, ne? Ja. Finanziell hat der Mann ja ausgesorgt.
Den
hat er. Ja, also so viel zu den 16. Finale. Also klar, Argentinien hat sich natürlich am Ende noch durchgesetzt mit dem 3-2 später in der Verlängerung. Das war natürlich schade für die Kap Verde, aber Argentinien als einer der großen Favoriten bleibt im Turnier. Dann haben wir die ersten beiden Achtelfinals schon gesehen. Da ist ja unsere neue Lieblingsnation Paraguay getroffen auf Frankreich. Mhm. Das hätte ja eigentlich das deutsch-französische Duell werden sollen, aber ist es ja nicht. Und Paraguay hat es geschafft, die Franzosen in gleicher Art und Weise oder noch schlimmer zu entnerven als die deutsche Nationalmannschaft.
Möchtest du deine Aussage also ich habe mich ja sehr klar positioniert gegen die Spielweise von Paraguay. Möchtest du vielleicht noch mal verteidigen, wie sie spielen?
Also ich muss sagen, die haben noch mal einen draufgelegt.
Ja,
also
ich mach so und noch schlimmer.
Ja, die haben noch mal einen draufgelegt. Also hast du diese eine Szene gesehen von Galaza, der Mbappé fernab des Balles in einem Laufduell einfach boxt.
Ja.
Das war die ganze Zeit so
gewesen. Und ich möchte an dieser Stelle, weil wir sind transparent und wir sind auch kritikfähig. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, eine kleine Bitte um Entschuldigung meinerseits bei der deutschen Nationalmannschaft, weil ich habe auch dann noch mal so von Magenta so eine Zusammenfassung gesehen von Foulspiels aus dem Paraguay-Spiel gegen Deutschland, die nicht gepfiffen oder geahndet wurden oder die mindestens gelb waren und gar nicht geahndet wurden. Ich glaube, das zermürbt dich psychisch irgendwann komplett. Und das ist dann auch nicht mentale Stärke, die da fehlt, sondern das ist dann einfach nur eklig. Die Franzosen haben den großen Vorteil, dass sie in ihrer individuellen Klasse noch mal eine Stufe höher stehen als die deutsche Nationalmannschaft und deswegen auch am Ende gewinnen konnten.
Aber eigentlich ja nicht, weil das Tor ist ein Elfmeter gewesen von Mbappé. Also die Franzosen hatten eigentlich nur Glück, dass sie einmal so klar im 16er gefoult wurden, dass der VAR nicht mehr anders konnte, als denen dann zu geben. Ne?
Ja, während nämlich bei der deutschen Nationalmannschaft auch Elfmeter nicht gegeben wurden, beziehungsweise dann ein Tor weggepfiffen wurde. Das heißt, stimmt, man hat dann auch noch mal Pech gehabt. Aber ich muss sagen, da ganz, ganz große Kritik an beiden Schiedsrichtern, wie man es nicht schafft, mit zwei verschiedenen Schiedsrichtern die gleiche Mannschaft so, also wie man es nicht schafft, die unter Kontrolle zu bekommen. Und das war, sorry, aber das war asozial war das.
Ja.
Ellbogenschlag gegen Upamecano. Man sieht, wie der Schiedsrichter hinguckt und sagt, ich hab's gesehen. Und es passiert nichts in der Situation. Ja. Das ist rot.
Verrückt teilweise. Also ich fand es gegen Frankreich noch extremer als gegen Deutschland, aber rückblickend müssen wir wirklich so ein bisschen mildernde Umstände dem deutschen Team vielleicht zugutehalten, dass das wirklich eine ganz große Ekligkeit war, gegen diese Paraguayos zu spielen. Ne? Also das ist schönes Zitat von Wolf Fuß in dem Spiel: Paraguay hat hier eine Kneipenschlägerei angezettelt, und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dieses Spiel.
Also meine Lieblingsszene war wirklich ganz am Ende, als Mbappé Galaza einfach ausgelacht hat.
Ja, ja.
Übrigens, ich habe die ganze Zeit dieses Mbappé-Diktateur-Mbappé-Lied als Ohrwurm.
Ja, der ist aber die ganze Zeit im Stadion, dieses Bild von Mbappé mit dieser Diktatoren-Uniform.
Und so wenig ich eigentlich Mbappé so von seinem Werdegang her mag, aber dieses Meme macht ihn für mich irgendwie witziger und besser.
Ja, das stimmt.
Und er motiviert die Mannschaft und ist halt tatsächlich Führungsspieler. Das muss man dem Mann auch zugutehalten.
Auf dem Platz geht er voran, das auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz scheint es mit ihm in der Kabine auch nicht immer einfach zu sein. Ne? Da kann man in Madrid bei Real ja auch ein Lied von singen. Aber da
Diktator Mbappé nämlich.
Ja, ja, genau. Aber da dribbelt ja in wenigen Wochen jemand auf, der noch über einem Diktator steht, nämlich José Mourinho. Also von daher wird da vielleicht mal bald ein anderer.
Ich dachte gerade Donald Trump, aber.
Ja, also die Franzosen schaffen es dann doch noch. Zweite Achtelfinale, was wir gestern gesehen haben, Kanada gegen Marokko. Da hat sich die Fußballnation Marokko mit 3:0 durchgesetzt. David ist der erste Gastgeber raus.
Ja, Lothar Matthäus wusste es schon lange vor uns.
Ja.
Marokko hat so eine Begeisterung. Warte, diese Mimik, wenn er das sagt.
Ja, ja. Sieht aus, als wäre es KI generiert.
Ja. Sieht ein bisschen aus, als wäre er auch sauer. Weil kurz davor ist da wieder den Al Jazeera Lothar Matthäus rausgelassen vorher.
Ja. Ja, also Kanada hat sich lange Zeit gut geschlagen, aber Marokko mit ihrer Klasse dann doch am Ende relativ klar durchgesetzt. Kleiner Wermutstropfen für die Bundesliga und vor allen Dingen für die Bayern. Neuzugang Ismael Saibari hat sich am Anfang des Spiels schon am Oberschenkel verletzt, musste ausgewechselt werden. Da weiß man noch nicht, wie schwer das Ganze ist. Den haben sie ja auch vor ein paar Tagen offiziell dann verpflichtet. Und jetzt ist er erstmal verletzt.
Ja, da wird sich dann halt, muss man sich jetzt die Frage stellen, ob es am Ende reicht in den ersten 4 Spielen für 12 Punkte.
Ja, genau. Das ist die große Frage. Apropos verletzt, Alfonso Davis hat nicht mal gespielt für Kanada in dem Spiel. Also da hat es dann körperlich offensichtlich nicht mal mehr für einen Kurzeinsatz gereicht.
Ja.
Tja. Aber da haben sie jetzt Nathaniel Brown offiziell verpflichtet. Die Bayern haben schon richtig, richtig geackert auf dem Transfermarkt. Ne?
Ja, das ist schon. Also ich weiß nicht, der Spielplan ist ja jetzt draußen. Schalke 04 trifft schon Anfang September auf Bayern und hat es dann hinter sich. Das möchte ich mal so sagen.
Wir werden Anfang Dezember sehen wir endlich wieder ein Derby, ne?
Ja, stimmt. Haben wir ja gesagt, wollen wir zusammen gucken, falls du dich erinnerst.
Ja, machen wir auch. Vielleicht im Stream. Mal gucken.
Oder privat einfach genießen. Das können wir ja auch machen, ne?
Ja, aber die Leute sollen ja auch was davon haben.
Also das letzte Mal, als Schalke 04 bei Bayern München zu Gast war, habe ich 8-mal im Stadion Jabba Dabba Du gehört. Gerne nicht nochmal.
Ja, das hat PTBS bei dir ausgelöst. Ja. Jabba Dabba Du! Fängst du nur an zu schwitzen, wenn du dran denkst.
Ja.
Ne? Eine Sache noch zu den Engländern. England gegen Mexiko ist das eins der Achtelfinals, die jetzt noch anstehen. Ich glaube sogar jetzt in der Nacht, ne? Von heute Sonntag auf Montag.
Ja, um 2.
Genau, ne? Spielt England gegen Mexiko. Da gibt es eine interessante Begebenheit, weil die spielen ja in Mexiko auf einer gewissen Höhe. Mhm. Und das ist natürlich nicht zu verkennen. Also ein Team, was das gar nicht kennt aus Europa, kann mit diesem Höhenunterschied Probleme haben. Und es ist so, dass es so gewisse Mittel und Wege gibt, wie man sich darauf besser einstellen kann. Und tatsächlich auch legale. Genau, ne? Es gibt legale Wege, wie man sich ein bisschen anpassen kann. Und es ist so, wegen des Höhenunterschieds hatten einige Medien der englischen Nationalmannschaft geraten, Viagra vor dem Spiel zu nehmen. Ja. Denn Studien hätten gezeigt, dass das Potenzmittel Viagra durch die Senkung des Blutdrucks in der Lunge den in großen Höhen auftretenden Ermüdungsgefühlen und Schwindel entgegenwirke.
Ja.
Und Viagra steht nicht auf der Dopingliste.
Ja, gut. Dann ist man halt nicht mehr müde, sondern horny.
Ja, aber kommt ja oft, ne? Erst das eine, dann das andere. Ja. Aber ja, also Thomas Tuchel hat dann auf einer Pressekonferenz allerdings erklärt, dass man auf die Einnahme von Viagra dann doch verzichtet und mit dem Höhenunterschied auch so klarkommt.
Auf andere Art und Weise. Ja, das wäre eine internationale Härte, die hätte ich, glaube ich, gerne gesehen.
Christian Ilzer hat auch schon die Ohren gespitzt, was man so alles machen kann im Rahmen des, was Doping so erlaubt. Schade, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich glaube, wir hätten womöglich die lustigste Abseitsgrafik aller Zeiten gesehen bei dem Spiel. Einfach Jude Bellingham 20 Zentimeter im Abseits.
Oh Gott. Vor allem, die müssen es dann ja so einblenden.
Ja, klar.
Die müssen das Zelt ja dann einblenden.
Ja.
Oh Gott. Ja, aber also jetzt mal, lass uns mal da trotzdem seriös, muss ich selber drüber lachen, lass uns mal seriös drüber sprechen. Wie macht man das dann? Bindet man dann ab?
Ich keine Ahnung, ja. Also es könnte ja unter anderem auch hinderlich sein beim Laufen.
Ja, voll.
Ja,
das nervt
ja,
doch.
Man muss oben einklemmen oder so.
Oben einklemmen ist auch so unbequem.
Ja, unten tut noch mehr.
Ja, unten geht ja auch nicht. Ja, deswegen frage ich ja, wie macht man's?
Ja, schwierig. Also ich weiß nicht, ob es da Vergleichswerte gibt, ob es da Präzedenzfälle im Fußball
Schreibt
gibt.
Schreibt uns doch mal, wie ihr das regelt. Hat jemand Erfahrung damit, Viagra beim Fußballspielen zu nehmen? Schreibt es in die
Kommentare. Oder überhaupt generell, was Viagra angeht. Also wer schon mal Viagra genommen hat, einfach mal melden.
Ja. Können wir auch anonym behandeln dann.
Ja, hier wird niemand outgecalled in dieser
Community.
Ja, aber schöne Story. Hat uns doch sehr zum Lachen gebracht.
Ja, also falls ihr auf andere Mittel lieber zurückgreifen wollt, hatten wir ja im Werbeblock Iced Coffee Latte von Holy.
Ja.
Das ist vielleicht dann verträglicher für alle.
Absolut richtig. Ja, also so viel zur WM bis hierhin. Ich habe eine kleine Feel-Good-Story, um die Folge hier schön abzuschließen. Denn der Transfermarkt, der läuft natürlich. Ne? Seit 1.7. ist er offiziell offen. Spieler können verpflichtet werden. Und ein Transfer, der heute offiziell geworden ist, den finde ich sehr interessant, nämlich der von Niklas Süle.
Ja.
Niklas Süle hat seine Karriere doch noch nicht beendet. Er wechselt zum SV Tiefenbach in die Kreisliga.
Ja, können wir dann aber trotzdem uns darauf einigen, dass er seine Profikarriere damit trotzdem beendet hat. Ne?
Aber noch nicht seine Fußballerkarriere.
Aber
ne? Die gehen noch ein bisschen weiter.
Ich finde, das ist auch eine schöne Klammer zu, weil wir vorhin ja davon gesprochen haben, dass Plättigol noch kein Here We Go gegeben hat bei Jürgen Klopp. Bei Niklas Süle ist ein Here We Go, ein Done Deal vorhanden. Und man muss rückblickend betrachten, betrachtend sagen, Niklas Süle hat im Profifußball wirklich so einiges, vielleicht sogar alles richtig gemacht. Wir haben ihn natürlich auch häufiger mal unter Beobachtung gestellt und uns gewundert, wie das sein kann. Aber im Nachhinein hat er eigentlich das Beste aus seinem Leben rausgeholt. Er muss sich keine Sorgen um seine finanzielle Zukunft machen. Er hat Fußball gespielt in den höchsten Klassen. Und jetzt kann er seiner Leidenschaft weiter nachgehen, hat keine nervigen Ernährungspläne mehr, ist wahrscheinlich immer noch besser als alle anderen auf dem Platz und kann einfach mit seinen Jungs kicken.
Also, ja, das finde ich nämlich, weil, ich lese mal das Statement von ihm vor. Also er hat gesagt, ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben. Dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht, nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist. Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen, die Freude an diesem wunderbaren Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können. Das ist wunderschön. Schön, wirklich. Ja. Also Niklas Süle ist zum Abschluss seiner Karriere auch mit diesem Interview vor ein paar Monaten hier mit der McDonald's-Tüte und so, ist am Ende seiner Karriere unfassbar sympathisch geworden. Ne? Also der hat ja während seiner Karriere immer wenig kommuniziert, finde ich. Also da gibt es nicht viele Interviews, die wirklich bekannt sind von ihm. Es wurde immer sehr, sehr viel über ihn geredet, aber eigentlich wenig mit ihm. Mhm. Und jetzt, wo er das geändert hat am Ende seiner Karriere, ist er irgendwie sehr, sehr sympathisch geworden.
Ja, ja. Das vorbehaltlos stimme ich dazu. Dazu fällt mir eine Story ein. Kevin Volland hatte letztens jetzt Ähnliches gesagt. Er hatte auch gesagt, er möchte weiter Fußball spielen, aber dann im Amateurbereich. Und da hat jemand kommentiert, wie schön, dass er bei 1860 bleibt.
Sehr guter Gag.
Ja,
sehr guter Gag. Kann man nicht sagen. Also zum Abschluss möchte ich euch also den YouTube-Zuschauern nochmal kurz präsentieren, wie das Logo vom SV Tiefenbach aussieht, und mit diesem Lacher würde ich euch dann hier verabschieden. Wenn ihr im Podcast zuhört, dann guckt euch bitte den Instagram-Post von Plättigol an, der hat es nämlich direkt angehangen hier, das sieht so aus.
Wow!
Für die Podcast-Hörer kurz erklärt, das ist eine aggressive Wespe.
Ja.
Mit Sixpack. Eine Wespe?
Ja, ne?
Könnte eine Wespe sein, boah, ja.
Das ist
also so stelle ich mir auf jeden Fall Wespen im Sommer immer vor, weil das einfach Arschlöcher sind, die einen nerven wollen.
Das, die Wespe ist Bodymaxed auf jeden Fall.
Ja.
Wow,
die
look
sieht, maxing. Die sieht so aus, wie die BVB-Fans Niklas Süle gerne mal gesehen hätten, eine ganze Saison lang.
Ja. Sieht auch, das ist der gewalttätige Ex-Freund von der BVB-Biene.
Ja, das stimmt. Der hat Emma nicht gut getan.
Nee.
Ja, aber wunderschöne Geschichte zum Abschluss dieser Folge hier. Ja, kurzer Hinweis, wie es weitergeht. Da wir ja jetzt keine Bindung mehr zur deutschen Mannschaft haben bei dieser WM, gehen wir das terminmäßig ein bisschen freier an. Die kommende Woche ist sogar von den Tagen her, so wie ihr es gewohnt seid, über die ganze Bundesliga-Saison. Denn Donnerstag sind wir mit dem Twitch-Stream für euch am Start. 20 Uhr, gehe ich mal von aus.
Ja.
Nehmen wir so ein bisschen Themen rein, was sich bis dahin so angestaut hat. Vielleicht lassen wir uns noch das ein oder andere lustige Special einfallen.
Ja.
Und Podcast gibt's dann kommenden Sonntag wieder.
Ja, kommt am besten Donnerstag einfach mal in den Stream, entweder bei YouTube oder bei Twitch, und stellt uns doch mal eure Fragen.
Ja,
kommt doch mal rein.
Fanclub, können wir ja auch
machen. Also wir müssen ja live reagieren auf das, was ihr schreibt.
Ja,
also,
wir können ja nicht weg.
Kritik, Fragen, Anmerkungen,
ja.
Ideen.
Ja. Ja, vielleicht auch ein paar Frisuren-Ideen oder so. Einfach für uns mal.
Da bin ich tatsächlich, da mache ich seit zwei.
Einmal, da passiert nichts mehr. Nee. Also du gehst mit der Frisur, gehst du ins Grab.
Ja, wenn's funktioniert. Ne? Man weiß ja nie, ob es irgendwie dünner wird oder so. Da muss man halt an der einen oder anderen Stelle was anpassen. Vielleicht irgendwann loslassen. Das finde ich, ja. Das finde ich bei mir ganz schlimm. Ich habe ja kein Mützengesicht.
Und du hast keinen Bart. Das ist ein ganz großes Problem.
Da
sehe ich mich noch im Vorteil. Ja. Also wenn es irgendwann komplett ausgeht obenrum, dann habe ich immerhin noch einen stabilen Bart. Ja,
nee, da wäre bei mir einfach die komplette, das wäre oben ohne. Also eigentlich müsste ich was tragen, damit ich nicht Ärger mit der Polente bekomme, wie man so schön sagt.
Also, ja, das können
Sie sich also bitte bedecken. Das ist unangenehm. Sie sind nackt.
Ja, also haut ein Abo raus für die nächsten 20 Jahre hier auf dieses Format, damit ihr noch mitbekommt, wie Strohmeier oben und unten im Freien steht.
Ja, ist halt die Frage, Max, jetzt mal vielleicht die zwei, drei Minuten, die nehmen wir uns jetzt noch. Türkisch Airlines, dann Bart? oder Kopf?
Ja, dann Kopf, ne? Also wenn schon, wenn du schon die Kohle investierst, dann kannst du ja direkt oder Kopf.
Beides.
Also.
Oh ja, beides weiß ich nicht.
Ich mit Bart?
Aber der Bart geht ja nicht aus. Also der wird ja nicht dünner im Laufe des Alters.
Nee, aber ich hätte dann ja einfach einen.
Ach so, du willst zusätzlich, wenn du sagst, okay, wenn ich schon da ja, bin in
dann
Istanbul.
Dann bitte einmal alles.
Dann, ja, genau. Dann bitte einmal alles mit scharf. Dann möchte ich oben und auch unten.
Ja. Ich stell mir vor, die implantieren dann falsch rum und dann nicht so Barthaar auf dem Kopf, ja, aber so Kopfhaar schlecht, als Bart.
Das ist ja richtig i.
Schöner Gedanke.
Geht so.
Ja, also mit diesem kleinen Einblick in unser Privatleben zum Ende der Folge kommt auch ganz gut Power-Chance
an, alles
oder?
Klar, fulminante Grüße.